ARD.
They trust each other, they care.
Die Finnen vertrauen einander, sie kümmern sich umeinander.
In Finnland ist es eher ein, man spricht von einem femininen Land, in dem Wertschätzung und auch Empathie eine große Rolle spielen. Wir in Deutschland sind eher ein maskulines Land.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Ziemlich kaltes Wetter, im Winter ständig dunkel und eine extrem lange Grenze zu Russland, das gerade Krieg führt. Es würde den Menschen in Finnland wahrscheinlich niemand übel nehmen, wenn die häufiger mal schlechte Laune hätten. Aber das Gegenteil ist der Fall.
Denn die Finnen sind einfach mal die glücklichsten Menschen auf der Welt. Und zwar das 7. Jahr in Folge. Das hat der World Happiness Report ergeben. Deutschland dagegen ist abgerutscht von Platz 16 auf Platz 24.
Schön für die Finnen, könnte man jetzt sagen. Wir grummeln hier einfach weiter rum. Aber wir wollen in dieser Folge der News Junkies rausfinden, ob sich Deutschland nicht vielleicht einfach was von Finnland abgucken kann.
Denn die hohe Zufriedenheit dort in Finnland liegt zwar auch, aber nicht nur an der inneren Einstellung. Es gibt einige konkrete politische Stellschrauben im Bereich Bildung oder auch beim Thema Sozialstaat. Ob auch Deutschland an diesen Schrauben drehen könnte, um für mehr Zufriedenheit zu sorgen, das klären wir heute. Wir sind Gina Tonak und Bruno Dietl und heute ist Mittwoch, der 20. März.
They trust each other, they care.
Die Finnen vertrauen einander, sie kümmern sich umeinander. Finnen vergleichen sich, weniger stehen nicht so im Wettbewerb zueinander wie Menschen in vielen anderen Ländern.
Das war John Halliwell, einer der Autoren des World Happiness Reports. Der hat uns jetzt schon mal einen Einblick gegeben in das Seelenleben der Finnen, das relativ kuschelig klingt. Da gucken wir gleich nochmal genauer drauf und auch auf die politischen Entscheidungen, die mit dem Glücksempfinden in Finnland zusammenhängen. Aber vorher gucken wir uns jetzt mal diese Studie und dieses Ranking nochmal genauer an. Und wir starten da mit einer schlechten und guten Nachricht gleichzeitig. Schlecht: Deutschland ist nicht mal mehr Top 20. Wir sind von Platz 16 auf Platz 24 gerutscht, direkt hinter den USA. Das Gute daran, wir sind jetzt nicht unglücklicher geworden. Es liegt mehr daran, dass andere Länder glücklicher geworden sind, zum Beispiel in Osteuropa. Tschechien, Slowenien und Litauen sind zum Beispiel an uns vorbeigezogen.
Also Osteuropa auf dem Vormarsch, aber an Nordeuropa kommt niemand vorbei. Es ist ja nicht nur Finnland auf Platz 1, sondern direkt danach kommen Dänemark, Island und Schweden. Und Norwegen, klar, auch noch unter den Top 10.
Also falls ihr nach Skandinavien ziehen wollt für ein zufriedeneres Leben, es ist im Prinzip egal wo.
Ansonsten sind noch folgende Länder in den Top 10. Unsere Nachbarländer Niederlande, Luxemburg und die Schweiz. Überhaupt sind außer Polen und Frankreich alle Nachbarländer vor uns. Und dann ist auch noch Australien in den Top 10 und Israel.
Ja, da haben wir uns auch erstmal gefragt, wie kann das sein mitten im Krieg? Aber diese Studie befragt die Menschen jedes Jahr und nimmt dann immer den Mittelwert aus 3 Jahren für die Wertung.
Generell fällt auf, dass auf den vorderen Plätzen schon eher kleinere Länder sind.
Schauen wir mal auf die Länder, die es generell sehr schwer haben, an das untere Ende des Rankings. Am unglücklichsten sind die Menschen in Afghanistan mit ihrem Leben.
Na gut, das ist jetzt wenig überraschend. Ja, also seit der Machtübernahme der Taliban sind zum Beispiel die Frauenrechte massiv eingeschränkt worden. Und es ist ja auch absolut unsicher, wie die Zukunft des Landes aussieht.
Auf jeden Fall. Außerdem sind noch unter den letzten 5 der Libanon, das winzige Land Lesotho in Südafrika und Sierra Leone und der Kongo.
Wir haben jetzt sehr viel über Rankings und Zahlen gesprochen, aber wir sollten auch mal auf das Warum gucken. Wovon hängt es ab, ob jemand sein Leben als gut, glücklich, zufrieden empfindet?
Da haben die Forschenden 4 Schlüsselfaktoren ausgemacht. Soziale Unterstützung, Einkommen, Freiheit und die Abwesenheit von Korruption. Und am besten kommen all diese Faktoren offenbar in Finnland zusammen.
Zum 7. Mal in Folge ist Finnland auf Platz 1 gelandet. Das ist eine sehr beeindruckende Performance und deswegen sollten wir genau hingucken, wie die das schaffen. Wir haben dazu ausführlich mit unserer Skandinavien-Korrespondentin Sophie Donges gesprochen und sie gefragt, was die Menschen da anders machen.
Ja, zum einen gehen sie ein bisschen freundlicher miteinander um. Das ist ein Teil des Ergebnisses, was die Forscher herausgefunden haben und macht auch viel aus, wenn man jetzt auf die Zufriedenheit guckt. Also wenn Menschen freundlich sind, klar, bin ich auch zufriedener. Und dann gibt es aber auch so einen Staat, einen starken Wohlfahrtsstaat, der sich auch sehr um die Menschen kümmert, dem die wiederum auch sehr vertrauen. 2 Beispiele, Obdachlosigkeit zum Beispiel, das ist ein Thema, das hat Finnland schon 2008 massiv beschäftigt. Das ist angegangen worden. Man hat gesagt, wir wollen hier keine Obdachlosen mehr auf der Straße. Oder das andere Beispiel, die Kinder in Finnland lernen in der Schule eine Art von Resilienz. Also wie sozusagen kann ich mich verhalten, auch in schwierigen Situationen, mit schwierigen Gefühlen, wie kann ich mich artikulieren, wie kann ich mit sowas umgehen?
Wie sieht das denn genau aus, so ein Unterricht zu Resilienz oder Emotionen? Also ist das fest, überall in der Schule ein festes Fach oder ist das jede Lehrkraft, macht das so ein bisschen, wie sie möchte?
Das hängt tatsächlich an den Schulen, wie sie das gestalten, weil die sind total autonom in Finnland. Das ist ein bisschen anders als bei uns in Deutschland. Aber es gibt einen nationalen Lehrplan und da steht drauf, Kinder müssen kommunikative Fähigkeiten zum Beispiel lernen und emotionale Fähigkeiten. Und wir waren konkret in einer Schule, die hat ein Fach eingeführt dafür. Bei einer 7. Klasse waren wir, haben uns den Unterricht angeschaut und die Kinder dort, die hatten die Aufgabe, die haben so Blätter bekommen mit verschiedenen Emojis drauf, die haben wütend ausgesehen oder ängstlich oder fröhlich und dann mussten sie richtige Worte finden, um den Zustand zu beschreiben und sollten dann später auch über diese Gefühle sprechen. Also was ist das richtige Wort für das Gefühl und was macht dieses Gefühl mit mir? Und die Lehrerin hat uns erklärt, das sei total wichtig, weil Teenager sind einfach sehr emotional noch, sind noch nicht so gefestigt in ihrem Leben. Und wenn die in der Lage sind, über diese starken Emotionen, die sie spüren, auch zu sprechen, das zu artikulieren, dann geht es ihnen einfach besser. Also die gehen viel gestärkter dann ins Leben, als wenn man sie so ein bisschen diesen ganzen Gefühlen alleine überlässt.
Das scheint sich ja auch so ein bisschen auszuzahlen. Du hast ja am Anfang gesagt, das Forschungsteam hat festgestellt, die Mentalität ist einfach auch ein bisschen eine andere.
Ja, das hat so ein bisschen was mit dieser nordischen Kultur zu tun. Also man ist ein bisschen ruhiger, ein bisschen zurückhaltender, das sowieso, aber auch viel gelassener, als wir das oft in Deutschland sind. Also man würde hier einfach Menschen gar nicht so angehen, so hart, sondern man hat eher so eine freundliche Haltung. Und es gibt in Finnland auch eine große Bereitschaft, anderen Menschen zu helfen. Und der Forscher, der hinter diesem World Happiness Report unter anderem steht, der hat gesagt, das sei ein richtig gutes Rezept, um durch Krisen zu kommen. Also wenn ich anderen helfe, geht es mir nämlich automatisch dann auch schon besser. Und so kann man eine Corona-Pandemie beispielsweise besser überstehen. Und ein anderes Beispiel, was er genannt hatte, war, sie haben einen Portemonnaie-Test gemacht. Sie haben in verschiedenen Städten Portemonnaies ausgelegt, so frei nach dem Motto, die hat da jemand vergessen. Und Helsinki, Finnlands Hauptstadt, war tatsächlich die Stadt, wo die meisten zurückgegeben worden sind.
Du hast gerade den Umgang Finnlands mit der Obdachlosigkeit schon angesprochen und dem Housing-First-Konzept. Was steckt denn dahinter? Wie funktioniert das genau? Und wie hat Finnland das auch finanziell umgesetzt bekommen?
Ja, die Annahme dahinter ist, dass Menschen, die auf der Straße leben, unter so einem Stress stehen, dass sie gar nicht in der Lage sind, sich aus sich heraus erstmal vielleicht um ihre Drogensucht zu kümmern oder sich einen Job zu besorgen, eine Wohnung zu besorgen. Und deshalb ist der Ansatz in Finnland seit 2008 so, dass man sagt, wir holen die erstmal von der Straße und geben denen eine Wohnung mit einer Erstausstattung, ohne große Auflagen. Also wir haben so ein Haus besucht, da wohnen 80 ehemalige Obdachlose. Und tatsächlich ist es dort auch erlaubt, auf dem Zimmer, auf dem eigenen oder in der eigenen Wohnung sogar Drogen zu nehmen. Also es wird toleriert, erlaubt ist es nicht, natürlich, weil es nicht illegal ist. Aber man sagt eben, das Wichtigste ist erstmal Dach über dem Kopf. Und dann können wir Schritt für Schritt anfangen, die Menschen zurück in die Gesellschaft wieder zu resozialisieren. Und die Frage, die ich natürlich auch sofort im Kopf hatte, war, das kostet doch ein Heidengeld. Wie rechnet sich das bitte sozusagen und wie finanziert ihr das? Und der Leiter dieser Stiftung, die das sozusagen hauptsächlich betreut, quasi auch gemeinsam mit dem Staat, sagt, das rechnet sich schon, weil wenn man Menschen dann resozialisiert oder auch nur von der Straße runterholt, hat man andere Kosten nicht mehr, nämlich die, wenn man sie zum Beispiel im Krankenhaus dann wegen Komplikationen behandeln muss und so weiter und so weiter. Also es ist nicht nur ein, sag ich mal, mitmenschlicher Gedanke, der dahinter steckt, sicherlich auch, aber es ist auch, sagt er, einfach eine ökonomische Rechnung, die am Ende aufgehen würde.
Da glaube ich, dass da gerade heute oder diese Woche noch mal viele Menschen drauf gucken werden, weil der Europarat gerade veröffentlicht hat, dass Deutschland sich gemessen an seinen finanziellen Möglichkeiten nicht genug um arme Menschen kümmert und um Obdachlose. Und da kommt natürlich dieses Konzept auch immer wieder zur Sprache. Mal gucken, ob das irgendwann vielleicht bei uns auch noch mal kommt. Aber schauen wir einmal noch mal auf die Weltlage. Finnland hat ja eine lange Grenze zu Russland, ist extra in die NATO eingetreten, weil die Regierung das so als Bedrohung ansieht. Aber sind die Menschen in Finnland einfach so resilient, dass sie sich von so Krisen in ihrem Umfeld gar nicht beeindrucken lassen?
Ja, dass sie sich nicht beeindrucken lassen, das wäre, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Also diese Angst im Nacken wegen dieser langen Grenze, das spüren schon viele. Man muss aber wissen, dass dieses Ranking vom World Happiness Report, das basiert ja auf einer Frage. Und diese Frage lautet, wie zufrieden bist du mit deinem Leben auf einer Skala von 0 bis 10? Also du in deinem Leben jetzt, wie geht's dir? Und offenbar ist diese Sorge, die Weltlage für die Menschen da noch nicht so dominant, dass sie sozusagen deshalb schon Abstriche machen, sondern sie sehen eher, Mensch, ich lebe irgendwie in Freiheit, ich habe ein soziales Netz, ich vertraue meinen Mitmenschen, ich vertraue Staat und Behörden. Und das sind so im Grunde genommen die Faktoren, weshalb die Werte in Finnland eben auch relativ hoch sind.
Du hast gerade gesagt, das Vertrauen in Regierung und Institutionen ist hoch, ähnlich wie in anderen skandinavischen Ländern. Aber woher kommt das?
Ja, das habe ich auch gefragt, mehrere Menschen. Und die Antwort, die ich in Finnland gehört habe, war, wir haben eigentlich so gut wie keine negativen Erfahrungen gemacht mit dem Staat, mit der Regierung. Im Gegenteil, wir haben hier seit vielen Jahren, Jahrzehnten einen starken Sozialstaat, einen starken Wohlfahrtsstaat. Wir haben das Gefühl, man kümmert sich um uns. Und wir haben wenig Korruption im Land. Wir haben einen sehr hohen Demokratiewert im Land. Wir können hier mitreden. Und das alles in allem gibt den Menschen so ein Gefühl von, wir gehören hier zusammen. Und auch Staat und Behörden gehören irgendwie zu uns. Und wir können uns vertrauen, das funktioniert.
Auch andere skandinavische Länder sind ja weit oben auf dieser Liste. Spürst du denn eine höhere Zufriedenheit im Vergleich zu Deutschland so im Alltag bei dir?
Ich spüre auf jeden Fall mehr Gelassenheit und weniger Nörgelei und Meckerei. Also das fällt mir schon auf, wenn ich nach Deutschland komme. Es schlägt einem so eine gefühlte Unzufriedenheit entgegen. Es ist nicht so, dass die Menschen hier sagen, es ist alles toll in unserem Leben. Die haben auch ihre Sorgen. Es gibt Inflation, die Weltlage und so weiter. Aber insgesamt ist der Ton ein bisschen leiser.
Unsere Korrespondentin Sophie Donges hat gerade schon kurz den Resilienzunterricht an Finnlands Schulen angesprochen, wo man lernt, wie sich mit Emotionen umgehen lässt. Das ist aber nur ein winziges Puzzleteil einer Bildungspolitik, die komplett andere Schwerpunkte setzt als hier bei uns in Deutschland.
Der finnische Ansatz ist, nicht Bestnoten zu erzielen. Also bis zur 9. Klasse gibt es überhaupt keine Zensuren und irgendwie den Wettbewerb zwischen den Schülerinnen und Schülern zu verschärfen, sondern seit den 80er Jahren schon liegen die Grundsätze darin, durch Bildung soziale Ungleichheit abzubauen.
Und das Lernen hat Vorrang vor den Prüfungen. Es gibt keine festgelegten Termine für regelmäßige landesweite Prüfungen, sondern individuelle Einschätzung der Lehrer, inwieweit die Schülerinnen und Schüler die Lehrplanziele, die gibt es ja, erreicht haben. Und es gibt auch keine Aufteilung in Schulfächer mit strengen Zeiten. In Finnland geht die Schule auch erst mit 7 Jahren los. Die Schultage sind kürzer und es gibt keine Hausaufgaben. Klingt alles nach einem Paradies.
Bei der PISA-Studie, da sind die ja immer ganz vorne mit dabei. Es gibt auch übrigens keinerlei Studiengebühren, also selbst Schulessen, Schulmaterialien und auch der Transport zur Schule, das wird in den ersten Schuljahren alles bezahlt. Und die Lehrkräfte da, die sind höher qualifiziert und müssen 5 Jahre im Master studieren. Und da werden auch nur die Besten überhaupt zum Lehramtsstudium zugelassen.
Finnland hat 2020 für sein Bildungssystem auch im europäischen Vergleich sehr viel Geld ausgegeben. 5,9% seines Bruttoinlandsprodukts. Deutschland 4,7 und Deutschland liegt da, ja, sagen wir, hinteres Mittelfeld im europäischen Vergleich.
Wir haben jetzt sehr ausführlich über die Schlüsselfaktoren gesprochen, die Finnland zum glücklichsten Land der Welt machen. Aber vielleicht wäre auch ganz sinnvoll, erstmal grundsätzlich über den Glücksbegriff zu sprechen. Wahrscheinlich müsste dieser Weltglücksbericht, wenn man es genau nimmt, eher Weltzufriedenheitsbericht heißen. Denn diese Unterscheidung, die machen auch Glücksforscher, wie zum Beispiel Jan Delay von der Uni Magdeburg. Das hat er im Hessischen Rundfunk erklärt.
Der Unterschied zwischen Glück und Zufriedenheit liegt im Wesentlichen eigentlich darin, dass man Glück als eher einen kurzfristigen Zustand definiert, der ein Weilchen anhält, aber dann doch wieder vorübergeht, während die Zufriedenheit eigentlich eine langfristige Einschätzung ist, dass wir unser Leben als Gelingen ansehen.
Für Glück und auch für Zufriedenheit müssen verschiedene Faktoren zusammenspielen, sagt der Glücksforscher.
Ich verwende da gerne so ein Dreisatz. Säulenmodell, das Haben, Lieben und Sein. Das heißt, unsere materiellen Lebensbedingungen spielen natürlich eine Rolle. Da spielt dann auch Geld mit hinein. Dann mit dem Lieben sind aber unsere Sozialbeziehungen angesprochen. Das ist fast der wichtigste dieser Pfeiler, dass wir einen guten Kontakt haben zu Freunden, zu Bekannten und emotionale Unterstützung bekommen. Und dann schließlich das Sein, das, was wir so mit unserem Leben anfangen, unsere Art der Lebensführung. Auch das hat einen Einfluss darauf, wie glücklich und zufrieden wir sind.
Jetzt klingt es aber doch wieder so ein bisschen nach diesem alten Sprichwort, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Also das Individuum ist selbst dafür verantwortlich, wie es Glück findet, wie die Gesellschaft funktioniert, wie solidarisch sie ist. Das ist aber wesentlicher Bestandteil davon, wie zufrieden und glücklich ihre Einzelteile sind. Fehlt uns in Deutschland also der Zusammenhalt? Sind wir weniger solidarisch als die Finnen, die Skandinavier? Nicht unbedingt, sagt Glücksforscher Jan Delay.
Tatsächlich steht es in Deutschland um den gesellschaftlichen Zusammenhalt gar nicht so schlecht. Ne? Also wir sind keine polarisierte Gesellschaft. Wir sind eine Gesellschaft, in der die Menschen doch ein relativ hohes Vertrauen ineinander haben. Aber es stimmt schon, die skandinavischen Länder haben auch ein höheres Maß an ökonomischer Gleichheit. Sie haben eine stärkere Geschlechtergleichheit verwirklicht. Auch das sind zwei Faktoren, die zumindest in den westlichen Gesellschaften zur Lebenszufriedenheit beitragen.
Stichwort Geschlechtergerechtigkeit. Deutschland hat den vierthöchsten Gender Pay Gap in der EU. Hier verdienen Frauen pro Stunde durchschnittlich ein Fünftel weniger als Männer. Helena Schneider ist Dozentin für Personalmanagement und Speakerin zum Thema Nordic Working Culture. Und die hat heute im HR gesagt, dass Finnland ein weiblicheres Wertekonstrukt hat als Deutschland. Was sie damit meint?
In Finnland ist es eher man spricht von einem femininen Land, in dem Wertschätzung und auch Empathie eine große Rolle spielen. Wir in Deutschland sind eher ein maskulines Land. Da geht es da wirklich um Hierarchien und Autorität.
Welche Versäumnisse haben Gesellschaft und Politik in Deutschland in den letzten Jahren gemacht, dass die Zufriedenheit hierzulande offensichtlich stagniert, während sie in den Nachbarländern ansteigt? Die Soziologin Hilke Brockmann von der Constructor University in Bremen hat es heute im WDR etwas allgemeiner formuliert.
In vielen Jahren einer sehr liberalen Politik ist eben der Einzelne sehr in den Vordergrund gerückt und das Gemeinwohl doch ein bisschen zusammengespart worden. Wir können in der Tat von den skandinavischen Ländern lernen. Es ist nicht nur ein persönliches, individuelles Managementproblem, sondern dazu gehört eben eine sehr vertrauenswürdige Regierung, vertrauenswürdige Institutionen, auch eine gewisse Großzügigkeit von der öffentlichen Hand.
Sie hat es jetzt nur angedeutet, sie spielt aber wahrscheinlich auf die Ausgaben des Staates für Bildung und Soziales an. Da gibt es ja immer wieder den Vorwurf, dass Deutschland den Sozialstaat in den letzten Jahren aufgebläht habe. Also quasi das Gegenteil von dem, was Hilke Brockmann gerade kritisiert. Hat.
Wir haben Zahlen gesucht und gefunden vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Deutschland hat seine Sozialausgaben in den letzten 20 Jahren viel weniger gesteigert als beispielsweise das glückliche Finnland. Und auch wenn man sich anguckt, welcher Anteil vom Bruttoinlandsprodukt für staatliche Sozialausgaben raufgeht, steht Finnland deutlich besser da als Deutschland. Hilke Brockmann liegt also durchaus richtig mit dem, was sie da sagt.
Mehr Sozialstaat, mehr Ausgaben für Bildung sorgen für ein höheres Vertrauen in den Staat. Die Entwicklung in Deutschland geht aber gerade in eine entgegengesetzte Richtung. Stichwort Schuldenbremse und die Milliardensparmaßnahmen der Ampel im Moment.
Wie könnte der gesellschaftliche Zusammenhalt und die Zufriedenheit in Deutschland trotzdem gestärkt werden? Mehr Mitbestimmung, sagt Soziologin Hilke Brockmann.
Wenn die Demokratie wirklich eine Form ist, wo sich jeder einbringen kann und auch sehen kann, dass er in der Tat mitgestalten kann, dann macht es die Leute zufriedener. Insofern kann die Demokratie ein ganz glückliches Erlebnis sein. So wie sie aber über weite Teile praktiziert wird, ist sie natürlich etwas, wo man alle 4 Jahre einen Persilschein ausstellt. Und das ist weit davon entfernt, dass man sich da als Teil des Ganzen empfindet.
Das waren die News Junkies für heute. Wir freuen uns über Feedback von euch. Was ist denn euer ganz persönlicher Eindruck? Ist Deutschland wirklich so unglücklich, wie es jetzt im World Happiness Report steht? Schreibt uns unter newsjunkies@inforadio.de.
Wir sind morgen wieder da. Gina Tonek und Bruno Dietl verabschieden sich durchaus zufrieden.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24 Inforadio. Wir lieben das Warum.